NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sonja Beiswenger liest den Schluss des Romans Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Bark. Die englische Autorin, die hochbetagt im April 2025 gestorben ist, hinterlässt ein umfangreiches Werk, das mit Kinderbüchern begonnen hat. Tage auf dem Land ist 1977 erschienen. Jetzt geht die Lesung zu Ende.
Die Oxbridge-Prüfung lief eigentlich ganz gut. Das heißt, die Aufnahmeprüfung für einen Studienplatz am Girton College, Cambridge, kam mir nicht überwältigend vor. Zumindest war es das, was ich den Leuten erzählte, als ich in der Schule aus dem Prüfungsraum kam. Es war ein kleines Zimmer, das Wärmeplatte genannt wurde, weil die Mahlzeiten aus der Kantine dort warm gehalten wurden. Und es roch lecker nach Shepherd's Pie. Es war herrlich warm da drin. Ich war die einzige Kandidatin und im Raum war es still.
»Wie war's?«
fragte Eileen Sykes scheißfreundlich, als ich rauskam. »Gut.«
»Sag mal, hast du schon gehört?«
»Ich muss jetzt gehen.« Die Nachmittagsprüfung schien auch gut gelaufen zu sein. Muss schon komisch sein, kein Mathe zu können. Als es vorbei war, stand da Miss Bex und wartete auf mich.
»Und, Marigold?«
»Gut«, sagte ich, pflanzte mir den Schulhut auf den Kopf und marschierte heimwärts. Ich ging die Promenade entlang und konzentrierte mich auf die Schönheit des Meeres, den weiten weißen Sandstrand und die Felsen, die schwarzen zerbeulten Stangen der Pier. Ich sah den alten Bleistift am Ufer entlang gehen und Puffy, der neben ihm hertrabte. Der Bleistift schritt langsam und schwungvoll dahin, die Pfeife in der Hand. Puffy hoppelte. Das Walross und der Zimmermann. Sie philosophierten über die Leidenschaft, nicht über Austern. Austern sind angeblich ein Aphrodisiakum. Hatte Lewis Carroll das gewusst? Sie diskutierten über Leidenschaft und die Schande von St. Wilfrids. Ich fragte mich, ob Old Price schon Bescheid wusste.
»Was sagst du dazu, Price? Die Frau des Direktors brennt mit dem Schulsprecher durch und seine Tochter mit dem besten Griechischschüler seit 50 Jahren. Der Direktor ist in London und versucht, die Bande aufzustöbern, wie Mr. Bennett persönlich. Bill Green hat das Schoolhouse übernommen und seine Hausmutter hat ihn verlassen.«
»Ah, nun ja, Krisen wie diese kommen vor. Man denke nur an die Zeppeline.«
»Und Marigold Green hat im Haus ihres Vaters das Kommando übernommen. Alle hatten Grippe und Masern und sie hat ihre Cambridge-Prüfung in den Sand gesetzt.«
»Ihre Aufnahmeprüfung? Du liebe Güte, nimmt Cambridge jetzt schon Mädchen? Du liebe Güte!«
Hatte ich sie wirklich versemmelt? Hatte ich soeben, jetzt wo ich drüber nachdachte, vielleicht 100 Mal hintereinander meinen Namen geschrieben, wie man es angeblich tut, wenn die Nerven blank liegen? Oder hatte ich ein weißes Blatt Papier abgegeben? Nein, ich meinte mich genau an die vollgeschriebenen Seiten zu erinnern, die ich bei Miss Bex abgegeben hatte.
»Wie ist es gelaufen, Marigold?«
Vater war kurz zurück in seinem Arbeitszimmer, um irgendwas zu suchen. Miss Bex war schon wieder zugegen und schenkte Tee aus einer silbernen Kanne aus.
»Gut«, sagte ich. »Ich halte hier nur die Stellung«, sagte die Bex, »und sorge dafür, dass du deinen Tee bekommst nach all der Anstrengung. Und ich habe Küchlein mitgebracht.«
Vater suchte hektisch nach irgendwelchen Papieren.
»Ich finde sie bestimmt«, sagte die Bex energisch. »Ich habe vorhin mal ordentlich aufgeräumt. Oh ja, ich verstehe das Problem mit den Dienstboten.«
»Ich muss jetzt los«, sagte ich.
»Lern nicht mehr zu viel«, sagte die Bex.
»Ich fürchte, auch ich muss los«, sagte Vater. »Ich wohne zurzeit im Schoolhouse, Miss Bex.«
»Aber ja, mein Lieber, ich habe davon gehört.«
Sie warf ihm einen langen, sehr bedeutsamen Blick zu.
aber ich kann hierbleiben. Ich werde mich nützlich machen. Ich werde den Telefondienst übernehmen.
Auf der Treppe lungerte Bokes herum. Bilge, wie lief's bei dir?
Och, gut.
Wir sahen uns ohne Überzeugung an. Am Tag darauf kam der Essay dran und ich wählte das Thema Zufall. Ich schrieb stetig, leichthändig, flüssig, kontinuierlich. Ich schrieb über Schach im Verhältnis zur Mathematik. Über die letztendliche Angemessenheit von Ereignissen. Über Shakespeare mit Bezug auf Hamlet. Über den Sturm mit Bezug auf Sycorax. Über die Eumeniden, die Wohlgesinnten, mit einer versteckten Anspielung auf Vater. Über Mrs. Deering und Hochwürden Bokes. Ich schrieb über die Wahrheit. Die Notwendigkeit, sie nicht zu manipulieren und in weißen Samt zu packen, auch nicht in schwarzen Zobel. Über Terrapin. Über Terrapins wandelbaren Vater. Alles natürlich rein philosophisch gesehen. Ich schloss mit einer Abhandlung über den mathematischen Frieden beim Schach in den Sphären jenseits von Zufall, Koinzidenz oder Begehren. Ich war eine halbe Stunde vor der Zeit fertig, nahm ein paar Haarsträhnen und flocht sie sorgfältig zu kleinen Zöpfen. Und als Miss Bex und die Direktorin kamen, um mich rauszulassen, hatte ich ungefähr 30 schlackernde, orangefarbene Rattenschwänze am Kopf. Die beiden sahen überrascht aus. Nun, Marigold, wie ist es gelaufen?
Och, gut.
Braves Mädchen, sagte die Direktorin lächelnd, freundlich und ruhig. Ich mag sie sehr. Ich fühlte mich niederträchtig. Ganz braves Mädchen.
Und, wie ist es gelaufen? Fragte Bokes.
Das weiß Gott allein, sagte ich. Außer, dass ich mich zum Narren gemacht habe. Ich habe mich gehen lassen. Naja, rechnet ja eh keiner damit, dass ich angenommen werde. Und bei dir?
Ich habe ein paar Seiten vollgeschrieben, sagte Bokes. Der Blick auf das Kloster war sehr schön und beruhigend.
Naja, es ist vorbei und wir können's vergessen, sagte ich. Niemand rechnet damit, dass wir angenommen werden.
Was wirst du stattdessen machen?
Ach, keine Ahnung. Lehrerin werden. Eine Ausbildung bei Marks & Spencer. Ich liebe Marks & Spencer, die haben so tolle Klamotten.
War die Post schon da? War sie, aber von Paula war nichts dabei gewesen. Die nächsten 5 Tage verbrachte ich damit, Sachen nicht zu machen. Ich benahm mich so merkwürdig, dass ich, wenn ich jetzt an Weihnachten darüber nachdenke, kaum glauben kann, dass ich überhaupt frei rumlaufen durfte. Ich vermute, es war der Schock, mit der Schule fertig zu sein. Ob Sie es glauben oder nicht, ich hatte mir nicht klar gemacht, dass das Ende von Oxbridge auch das Ende der Schulzeit bedeuten würde. 5 bis 17. Jahrelang diese Schulglocke. Diese endlose Schulzeit. Hausaufgaben und Referate und Eileen Sykes und Miss Bex. Der schreckliche Turnunterricht. Die furchtbaren Mittagspausen. Die stinkenden Klos. Die grässlichen, gnadenlosen Feldhockeyspiele, bei denen ich immer in die falsche Richtung rannte. Das hämische Gekicher. Das ohne Freunde sein. Aber gleichzeitig gab es nun keine Routine, keinen Plot, keine Sicherheit mehr. Die Pläne, die nur für dich gemacht wurden. Die Gewissheit, dass du am Montag komme, was wolle, Mathe haben würdest. Dass du, wenn dich jemand ganz schnell sprechen müsste, in Raum 8 zu finden sein würdest, einmal über den Hof. Die Gewissheit, was als nächstes käme. Die Gewissheit, nicht nur Zeit zu verschwenden, weil du eh keine Wahl hattest. Die Gewissheit, dass freie Zeit kostbar war. Und der Strand und das Meer und der Park und der Garten himmlische Eigenschaften besaßen, weil sie, genau wie der Himmel, im Großen und Ganzen verboten und unzugänglich waren. Jetzt war ich ganz und gar frei. Eine Lehrerehefrau, ein importierter Assistenzlehrer und Onkel Bleistift hatten das Haus übernommen und ich wurde nicht mehr gebraucht. Die kurzen Auszeiten, wenn Vater vorbeikam, um sich um dies und das zu kümmern, Isbys Eltern zum Beispiel, die wissen wollten, warum keine medizinische Fachkraft in der Schule gewesen sei, als Isby todkrank war. Inzwischen war er wieder gesund. Oder als Posy Robinsons Mutter mit 6 Rosenbüschen, einer Flasche Champagner und einem Paar himmlischer Fellhandschuhe für mich vorbeikam, um sich bei uns zu bedanken, standen immer im Schatten von Miss Becks. Das Arbeitszimmer wurde immer aufgeräumter und immer trostloser. Das Schachbrett wanderte erst vom Kamin zum Schreibtisch und dann, als sie sich ans Aufräumen des Schreibtisches begab, rauf aufs Bücherregal. Als von Vater bemerkt wurde, dass es dort schief stand, beschloss Miss Becks, es vernünftigerweise im Schrank zu verstauen. Und Vater nahm alles hin. Sein Schuhdepot unter dem Schreibtisch verschwand. Ebenso wie die Roséflaschen auf dem seitlichen Schreibtischbord. Nur der Botticelli strahlte weiter mit seinem dämonisch kalten, frühlingshaft grausamen Grace-Gathering-Blick.
»Sowas darf man eigentlich gar nicht sagen«, sagte die Becks an jenem Sonntagabend. »Aber irgendwie habe ich das Bild nie gemocht. Ich könnte niemals damit leben. Es macht mir ein bisschen Angst. Noch etwas Shortbread?«
»Ich muss jetzt los, Miss Becks.«
»Jetzt als ehemalige Marigold, willst du nicht Ursula zu mir sagen?«
Und ich verbrachte meine Zeit damit, Sachen nicht zu machen. Ich wollte Mrs. Rose besuchen. Ich entwickelte eine Art Mrs. Rose-Obsession. Ich wollte ihr von der Kette im Blumentopf erzählen und ihr sagen, wie köstlich das Essen gewesen war. Dass es mir wirklich schrecklich leid tue, dass Jack mit Mrs. Gathering durchgebrannt war. Ich nahm den Bus bis vor die Tür der Zahnarztpraxen, stieg aber nicht aus. Landete irgendwo in Billingham in einem Labyrinth aus Bruchbuden, ging dort 3 Stunden lang spazieren und fuhr dann wieder nach Hause. Am Sonntag beschloss ich, Mr. Bokes zu besuchen und stieg in dieselbe Linie. Ich war zwar pünktlich, doch der Anblick der weißhaarigen Damen, die sich gegenseitig stützten, und das trostlose Läuten der Kirchenglocke durch Mr. Bokes mit seinen wollenen Pfötchen erfüllten mich mit unsagbarer Trübsal. Und ich ging weiter und sah in die Schaufenster der sonntäglich geschlossenen Geschäfte, studierte Teppichbodenproben und Kunstledersofas. Dann fuhr ich wieder nach Hause und stellte fest, dass ich den Lunch verpasst hatte. Am Montag ging ich zur Gesamtschule, umrundete die Gebäude und stand an der Klippe, wo die Heuballen gewesen waren und Grace, allmächtig und still, ihre frisch lackierten Nägel dem Meer dargeboten hatte. Dort war nichts, bis auf den Draht, der sich im kalten Wind wellte. Am Dienstag fuhr ich mit dem Zug nach Durham und es regnete. Die Kathedrale war kalt und zugig und überfüllt. Kinder heulten und schrien. Eins davon schleckte ein Eis, mitten im Hauptschiff. In der Galiläa-Kapelle wirkte die Gruft des ehrwürdigen Beda düster und trostlos. Ein Steinblock mit nichts drunter. Das Café hatte zu. Auf einem Schild an der Tür stand Renovierungsarbeiten. Bauleute liefen herum. Eine Bar wurde gebaut, eine Theke für Plastiktabletts. An dem Mittwoch, dem letzten Tag für ein Telegramm aus Cambridge mit der Zusage, dass Bokes oder ich uns der Begutachtung würdig erwiesen hatten. In Oxbridge wird man nur benachrichtigt, wenn man gewollt wird. Wollen Sie einen nicht, hört man nichts. Am Mittwoch beschloss ich, zu Terrapin zu fahren. Es ging ein stechend kalter Wind mit graupeligem Regen. Und ich stieg, diesmal bei Tageslicht, an seinem Schrottreifen und vornehmen Tor aus dem Bus. Stand da und sah in die Auffahrt. Sie war kürzer, als sie im Dunkeln gewirkt hatte. Vom Tor aus konnte man sehen, wie sie eine Kurve bis zur Terrasse beschrieb. Die hohen, schwankenden Bäume waren nichts als mottenzerfressene Fichten. Neben dem Pförtnerhaus mit den zugenagelten Fenstern und der verbretterten Tür lag ein Haufen Müll. Ich konnte das Herrenhaus nicht sehen, nicht mal den Turm. Und ich stand auf der windigen, leeren Straße herum und nahm den nächsten Bus nach Hause. Als ich zurückkam, war Bokes in seinem Zimmer, las eifrig etwas über Spätgotik und Dekorationsstil und aß ein dickes Stück Dundee-Cake. Seine Brille saß schief. Er sah albern und unscheinbar aus. Ich sagte, Ich nehme an, es gab keine Post? Nein. Dann haben Sie uns nicht genommen. Wohl nicht. Er lächelte ungetrübt. Komm und iss was. Ich schlenderte nach unten zum Arbeitszimmer und fand dort wie üblich die Bags, die sehr dicht neben Vater auf dem Sofa saß und ihn inständig oder so glaubte sie wahrscheinlich ansah. Er erwiderte ihren Blick nicht direkt, aber irgendwas an ihm war neu. Es war eine Art, was? Verzichtserklärung? Ein Loslassen, ein Aufgeben von etwas? Die Fingernägel rutschten am Felsvorsprung ab. Das Handtuch wurde weitergereicht. Langsam begann er, sich aus seinem Schal zu schälen. Er gab ihn ihr und sie legte ihn mit einem zärtlichen Tätscheln zur Seite. Und plötzlich wusste ich, wovor ich die ganze Woche und schon viel länger weggelaufen war, seit ich von Jack Rose zurück war, seit die Becks sich zu jedem Tea-Time bei uns eingefunden hatte, seit, naja, natürlich, Paula weggefahren war. Sie hat ihn sich gekrallt, dachte ich. Deswegen war Paula weggefahren. Er ist am Ende. Und ich auch. Gab's was von Cambridge? Ich musste irgendetwas sagen. Und mir fiel nichts anderes ein. Normalerweise hätte mich nichts auf der Welt dazu gebracht, vor der Becks zu zeigen, dass es mich interessierte. Es war einfach nur, dass ich was sagen musste, um den Bann zwischen den beiden zu brechen. Und das kam dabei raus. Sie sah zu mir rüber, blinkte mit den Zähnen und sagte in grausigem, gespielt sanftem Ton: »Ich fürchte nein, Liebes.« »Gab es was, Vater?« Er war völlig neben sich. »Nein, Liebes, nein.« »Soll ich wieder gehen?« »Gehen?« fragte er. »Ihr seht aus, als wärt ihr beschäftigt.« »Nein, nein, natürlich nicht.« »Vielleicht könnte sie mal nachschauen, ob Borgs im Haus ist. Könnte sie das nicht tun, William? Nur um sicher zu gehen, dass er aufpassen kann, solange wir aus sind.« »Aus?« »Ja, Liebes. Ich habe deinen Vater zu einem ruhigen kleinen Abendessen eingeladen. Jetzt, wo die Prüfungen vorbei sind und das Trimester zu Ende geht, muss er ja nicht mehr im Haus sein.« »Ach was«, sagte ich. »Das wusste ich ja noch gar nicht.« »Marigold«, sagte Vater, »du bist frech.« »Geht ihr wirklich aus?«, fragte ich. »Nun ja, natürlich geht dein Vater aus. Mein liebes Kind, dein Vater geht nicht genug aus. Wirklich nicht zu fassen.« »Aber heute ist Donnerstag.« »Was hat denn das damit zu tun?« »Er geht donnerstags nie aus.« »Aber warum denn nicht?« »Na ja, weil's sein Donnerstag ist.« Vater sagte: »Ach, verehrteste Miss Becks, Ursula, das war mir völlig entfallen, aber so ist es.« »Was wird hier eigentlich gespielt?« »Verehrteste, es tut mir außerordentlich leid. Ich habe donnerstags immer ein paar alte Freunde da. Hastings Benson, Coleman und den guten Old Price.«
»Also wirklich«, sagte sie, »nicht zu fassen. Wie lange geht das schon?«
»Nun, seit vielen Jahren, seitdem wir alle...«
»Aber die sind doch alle etliche Jahre älter als Sie.«
»Ja, natürlich, aber verstehen Sie, wir sind trotzdem sehr alte Freunde.«
»Und ist Marigold dabei bei dieser kleinen Festivität?«
»Nicht direkt. Schon länger nicht mehr. Als Baby war sie das. Donnerstag ist sie immer... war sie immer bei Paula.« »Ach, du meine Güte«, sagte er, aber ziemlich entschieden, »ich fürchte, es ist nicht zu ändern.« Miss Becks färbte sich dunkelrot und begann mit den Zehen zu klopfen und dann mit der Hand. Es hatte was von ihrem Hamlet-Unterricht.
»Aber ich habe Seezunge gekocht«, sagte sie. »Man hätte mich informieren müssen.« Mit seinem lieblichsten,
und hilflosesten Lächeln sagte Vater erneut: Ich bin untröstlich. Und ich sah einen Hoffnungsschimmer am Horizont, als die Becks noch röter wurde.
Noch nie in meinem Leben ist mir so ein Unfug untergekommen, sagte sie. Sie machen sich zum Fossil. Sie leben hier, haben nie Besuch, bis auf ein paar alte Männer. Ihr Haus liegt brach, ihre Tochter ist hilflos. Je schneller euer abscheulicher Direktor und seine Familie gefeuert werden, desto besser. Die Belegschaft samt und sonders senil, der Laden verkommt zur Gesamtschule, was sind das nur für Zeiten? Ihre Dienstboten mögen sie im Stich lassen, diese sogenannte Hausmutter. Ich werde es nicht tun. Behalten Sie Ihren Donnerstag, wenn sein muss. Ich bleibe.
Ach, Miss Becks, sagte ich, kein Mensch bleibt dafür da. Das ist eine reine Männerrunde.
Unfug, sagte die Becks und streckte beide Hände in Vaters Richtung aus. Lieber William, lieber Bill.
Ich sah ihn wanken. Ich sah ihn zögern. Einen genügsameren Menschen gibt es nicht. Er blinzelte. Ich konnte ihn denken hören.
Sie kann unmöglich all diese schrecklichen Dinge gesagt haben. Ich habe es nur geträumt.
Er nahm ihre Hände. Und ich hielt es nicht mehr aus. Ich floh. Ich rannte aus der Tür, geblendet von den Tränen hinter meiner Brille. Jetzt war niemand mehr da.
Blindlings stürzte ich durch die Haustür und hinein ins winterliche Dunkel, und blindlings stürzte ich geradewegs Paula in die Arme, die mit großen Schritten aus der Dunkelheit trat.
Gott, Allmächtiger, was ist passiert?
Oh, oh,
Liebchen fein, was ist los?
Wo warst du? Wo warst du denn die ganze Zeit? Letzte Woche hatte ich dir geschrieben. Er will heiraten. Er heiratet Miss Becks. Er hasst sie, aber sie hat in sich geangelt. Mrs. Gathering ist mit Jack Rose durchgebrannt. Und Terrapin ist mit Grace Gathering durchgebrannt. Und Bokes und ich sind in Cambridge nicht genommen worden. Und wir hatten eine Grippe- und Masernepidemie. Und Easby war todkrank. Warum bist du nicht eher zurückgekommen?
Ich war bei meinem Onkel auf der Farm. Der Brief hat mich verpasst. Ich war erst heute Morgen wieder in Budmouth.
Aber es ist Vaters Donnerstag und die Becks bleibt da.
Was du nicht sagst, sagte Paula. Na, das wollen wir doch gleich mal sehen. Sag meinem Taxi, es soll warten. Hier sind zwei Telegramme aus Cambridge, die wie immer im Postamt lagen. Alles muss man selber machen. Man muss sie abholen. Und zwar ist das seit Urzeiten so. Die lagen da rum und haben auf euch gewartet. Einmal Bokes, einmal Green. Warte hier. Nicht bewegen.
Und damit verschwand sie, mitsamt ihrem rauschenden Haar im Arbeitszimmer. Ich stand mit den Telegrammen da. Und innerhalb von Sekunden wurde die Becks von einer wutentbrannten Paula hinauskomplimentiert. Die Becks wirbelte vorbei und hinaus in die Dunkelheit. Und ich hörte, wie Paulas Taxi den Motor anließ und davonfuhr. Paula kam zurück.
Das hätten wir. Ach, Paula, sie hatte ihn zum Essen eingeladen. Es sollte Seezunge geben. Sie soll sich um ihren eigenen Mist kümmern. So, lass mich schnell Bokes anrufen.
Vater stand im Arbeitszimmer. Und sein Gesicht war so glücklich und jung, dass ich kurz innehalten und ihn einfach nur ansehen musste. Paula ließ Bokes über das Haustelefon kommen. Und während wir auf ihn warteten, rannte sie hin und her, packte das edle Teetablett, schob den Schachhocker zurück an seinen Platz, stieß Entsetzenslaute aus beim Anblick der säuberlichen Papierstapel, wedelte kumpelhaft mit ihrem Schalende Richtung Frühling.
»So«, sagte sie zu Bokes, »macht sie auf.«
Erst da ging mir auf, dass ich zwei Telegramme in der Hand hatte.
»Lagen auf der Post, völlig verschwitzt. Liegt immer alles für mich da.« Kaum ist man zum ersten Mal seit 17 Jahren weg. Aber wenigstens habe ich ans Durchklingeln gedacht.
Vater wirkte betreten.
Paula, sagte er, es war der reinste Albtraum. Ich war kaum zu Hause. Marigold hat das alles so gut gemacht.
Was hat Marigold gemacht?
Keine Ahnung, sagte ich. Aber ich habe nicht nur ein Interview für Cambridge, sondern drei. 9.30 Uhr, 11 Uhr und 16.30 Uhr. Übermorgen. Unterschrieben mit Peace.
Ich auch. Drei Interviews, sagte Bokes und rückte sich die Brille zurecht. Unterschrieben mit Master.
Mein allerliebstes Kind, sagte Vater mit seinem wunderschönen Lächeln. Du hast den Platz, du hast ihn. Bei mehreren Interviews denken sie, über ein Stipendium nach. Bei dir genauso, Bokes.
Das ist schön, sagte Bokes ruhig, während ich in Tränen ausbrach und Paula sich mit einem Siegesschrei in Vaters Arme warf. In dem Moment traf Onkel Edmund Hastings Benson ein und stand eine Weile entgeistert da. Puffy Coleman folgte ihm mitsamt einer Dose Pfefferminzbonbons für Posy Robinson und sein Mund klappte auf und er vergaß sich wegzudrehen. Ein leises Schnüffeln war zu hören, während Old Price an der Garderobe hantierte.
»Was ist los, Bokes?« fragte der Bleistift.
»Ich glaube, Marigold und ich kriegen vielleicht Stipendien für Cambridge.«
»Und«, sagte ich laut und deutlich, »Paula und Vater heiraten.«
»Und was ist mit Miss, Bex?«
»Sie ist gerade Seezunge.«
»Ein guter Fisch«, sagte Old Price. »Ich weiß noch, wie er uns im Burenkrieg gefehlt hat. Oder was der andere Krieg? Oh, schreckliche Sache mit Afrika damals.«
Bokes sagte, er müsse seinen Vater anrufen. Onkel Bleistift kündigte an, den Champagner von Posys Eltern aufzumachen. Puffy schlug vor, mich und Bokes zusammen mit Bokes Vater und dem Bleistift morgen in Onkel Bleistifts Rolls-Royce nach Cambridge zu den Interviews zu fahren. Aber Bokes lehnte ab.
»Bilge und ich«, sagte er, »würden wirklich lieber gerne allein sein.« Und zu meiner großen Überraschung musste ich ihm zustimmen. Mit einer ganz besonderen Art von Aufregung.
Sonja Beiswenger mit der letzten Folge des Romans Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Bark. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Die Lesung ist eine Koproduktion von NDR Kultur, HR2 Kultur und MDR Kultur in der Regie von Anna Hartwig. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek. Und hier der Hinweis auf morgen.
Es ist die Geschichte einer Liebe, die nur einen Sommer dauert, aber ein Leben lang nachklingt.
Ich sah ihn zum ersten Mal im Herbst nach meinem ersten Semester am New England Conservatory, als ich mit Freunden in einer Kneipe war.
Die beiden Musikstudenten David und Lionel lernen sich im Schatten des Ersten Weltkriegs in den USA kennen. Gemeinsam reisen sie durch New England, um Volkslieder zu sammeln und auf Wachswalzen aufzunehmen.
Diese Walze erinnerte mich an das, was ich verpasst hatte. Ein Leben, von dem ich nichts wusste, von dem David aber ein Teil war. Das richtige Leben.
Die Geschichte des Klangs von Ben Shattuck. Gelesen von Reinhard Kunert und Tessa Mittelstädt. Ab Mittwoch in Am Morgen vorgelesen. Immer um 8.30 Uhr auf NDR Kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Deutschland und weitere europäische Staaten wollen ein mögliches Kriegsende in der Ukraine mit einer internationalen Schutztruppe absichern. Auch die USA sollen dabei eine Rolle spielen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Die Truppe soll von den Europäern geführt und von den USA unterstützt werden, hieß es nach den Ukraine-Gesprächen in Berlin. Unterzeichnet haben die Erklärung neben Deutschland unter anderem Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien und Dänemark. Auch die US-Regierung und der ukrainische Präsident Selenskyj waren in die Gespräche eingebunden. Erklärtes Ziel ist es, dass die russische Armee davon abgehalten wird, noch einmal anzugreifen. Außerdem soll die ukrainische Armee so unterstützt werden, dass sich das Land, gerade mit Blick auf die Zukunft, selbst verteidigen kann. Welche Länder sich an der Truppe jetzt konkret mit Soldaten beteiligen würden, das ist noch völlig unklar. Genauso wie die Frage, ob die Ukraine Gebiete an Russland abtreten müsste. Da gab es in Berlin offensichtlich keine Fortschritte.
Aus Russland.